Er ist mir deswegen kostbar, weil er für mich zum Ausdruck bringt, was für mich in meinem Glauben zentral ist und was auch für meinen Dienst zentral ist. Wie für mich die frohe Botschaft von Gott, wie für mich die Kraft des Evangeliums erlebbar und spürbar wird. Dazu möchte ich euch gern mit auf eine Reise nehmen und mit euch gemeinsam die Geschichte einer Frau in der Bibel unter die Lupe nehmen. Diese Frau heißt Hagar und wenn die Technik funktioniert, dann taucht sie jetzt hier an dieser Wand auf. Hagar lebt vor circa 4000 Jahren in einer Welt, die erschreckend fremd und anders und zugleich überraschend ähnlich zu unserer heutigen Welt ist. Der Beginn ihrer Geschichte steht im ersten Buch Mose in Kapitel 16 und ich möchte euch daraus vorlesen und sofern es euch möglich ist, bitte ich euch dazu aufzustehen. Abrahams Frau Sarah hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd. Die hieß Hagar. Und Sarah sagte zu Abraham, der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarah. So gab Sarah ihrem Mann Abraham ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Und als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie verächtlich auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarah zu Abraham, mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete Sarah, sie ist deine Magd. Und in deiner Hand, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarah ihre Magd Hagar so schlecht, dass diese ihr davonlief. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. In diesem ersten Teil von Hagars Geschichte erfahren wir etwas über die Not, in der Hagar steckt. Sie ist eine Magd, das ist sehr freundlich ausgedrückt dafür, dass sie eine Sklavin ist. Sie gehört sich nicht selbst. Sie war nicht ihre eigene Herrin. Sarah ist ihre Herrin und als solche schafft sie an, nicht nur was die täglichen Arbeiten betrifft, sondern wie wir eben gehört haben, trifft sie für Hagar auch wichtige Lebensentscheidungen. Sarah und ihr Mann Abraham sind schon viele Jahre verheiratet, aber sie haben noch immer keine Kinder bekommen. Sarah befürchtet, dass sie unfruchtbar ist und keine Kinder bekommen kann. In der damaligen Zeit ist Kinderlosigkeit mit Scham behaftet, vor allem für Frauen. Denn es war ihre allererste Pflicht damals, Kinder zu gebären. Und im Besonderen natürlich die männlichen Nachkommen. Söhne waren erwünscht, denn sie tragen den Namen der Familie, den Familienstamm in die nächste Generation weiter. Außerdem waren Kinder als Arbeitskräfte hochwillkommen und die Kinder waren damals auch die Pensionsvorsorge. Und als es zwischen Abraham und Sarah nicht geklappt hat mit den Kindern, muss Hagar auf Befehl ihrer Herrin einspringen. Sie wird, ohne ein Wort mitreden zu können, zur Nebenfrau und zur Leihmutter gemacht. Durch archäologische Funde, wo man Eheverträge aus der damaligen Zeit gefunden hat, da weiß man, dass das, was uns heute fremd und anstößig vorkommt, in der damaligen Kultur relativ normal gewesen ist. Und als die Sklavin Hagar dann tatsächlich von Abraham schwanger wird, bricht ein Konflikt zwischen diesen beiden Frauen auf. Die schwangere Sklavin blickt von oben herab auf ihre unfruchtbare Herrin. Vielleicht sind von Hagars Seite stichelnde Bemerkungen gefallen, wie zum Beispiel, eine richtige Frau ist man erst, wenn man Kinder bekommen hat. Vielleicht ist auch ein Satz gefallen wie, na, wenn ich sein Kind schon austrage, wer weiß, wie lange ich noch Nebenfrau bin. Sarah ist verletzt, eifersüchtig, gekränkt. Sie fühlt sich gedemütigt. Und es führt dazu, dass Sarah es Hagar richtig spüren lässt, wer im Haus immer noch das Sagen hat, wie die Rangordnung im Haus ist. Die Geschichte erzählt keine Details, aber ich glaube, wir brauchen nicht viel Fantasie, um uns vorzustellen, wie das ist, wenn jemand am längeren Hebel sitzt und dann einer schwangeren Sklavin, mit unangenehmen Befehlen das Leben schwer machen kann. Als der Druck, der zum Teil vielleicht mitbefeuert wurde von Hagar, für Hagar schlussendlich zu groß wird, bricht sie aus, sie flieht in die Wüste. Die Wüste, ein lebensfeindlicher Ort. Und ich denke, das spiegelt auf einer symbolischen Ebene gut wider, an welchem Punkt sich Hagar in ihrem Leben befindet. Sie befindet sich nicht nur körperlich, äußerlich in einer lebensfeindlichen Umgebung, in einer Wüste. Auch ihr Inneres befindet sich in einer Wüste. Ich glaube, es ist nicht so einfach, dass wir uns vorstellen können, wie das ist, als Sklavin zu leben oder als Nebenfrau oder als Leihmutter. Das ist uns fremd. Aber ich glaube, wir können das nachempfinden, wie es ist, in einer solchen Wüste drinnen zu stecken. Denn ich glaube, wir kennen solche Wüsten aus unserem eigenen Leben. Wenn über unseren Kopf hinweg Entscheidungen getroffen werden, wo wir die Konsequenzen tragen müssen, dann fühlen wir uns ohnmächtig. Wenn wir merken, dass wir wirtschaftlich abhängig sind, das Überleben, unser eigenes Überleben, hängt vom Wohlwollen einer anderen Person ab, dann fühlen wir uns hilflos ausgeliefert. Und es ist ja nicht nur so, dass Hagar keine Hilfe erfährt, nicht mal vom Vater ihrer Kinder, von ihrem Kind. Da ist keiner da, der fragt, Hagar, wie geht's dir eigentlich? Sie ist allein, sie ist einsam. Hagar ist zwar Teil einer Familie, die viel Hoffnung in das Kind steckt, das in ihrem Bauch steckt, aber sie selbst ist bedeutungslos. Sobald es über ihre Fähigkeit, ein Kind zu gebären, hinausgeht, ist sie als Person unwichtig. Ausgenutzt für das, was man kann, aber nicht wertgeschätzt für das, wer man als ganze Person ist. Ich vermute, die ein oder andere Wüste, die ich gerade versucht habe zu schildern, die kennt ihr aus eurem eigenen Leben. Vielleicht sind auch noch ganz andere Wüsten dabei, wo ihr merkt, da merke ich, das Leben ist lebensfeindlich mitunter. Aber dort, mitten in ihrer inneren und äußeren Wüste, passiert etwas Eigenartiges mit Hagar. Sie mag zwar einsam gewesen sein, aber sie war nicht allein in dieser Wüste. Und davon spricht der zweite Teil der Geschichte, den ich jetzt nur so versuche, ein bisschen zusammenzufassen. Dort, in dieser Wüste, dort begegnet ihr ein Engel. Der Engel des Herrn findet sie in der Wüste und er spricht sie an. Okay, das ist ein bisschen launisch, genau. Er sagt, Hagar, Sklavin von Sarah, wo kommst du her und wo gehst du hin? Zum ersten Mal begegnet Hagar jemanden, der wissen will, was bei ihr, bei Hagar selbst, los ist. Wo kommst du her? Was ist denn mit dir passiert? Wo gehst du hin? Was ist dein Plan? Wie soll es jetzt weitergehen? Von den beiden Fragen, die der Engel ihr stellt, kann Hagar nur eine Frage beantworten, nämlich die Frage nach der Vergangenheit. Wo kommst du her? Und Hagar antwortet wahrheitsgetreu. Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin. Ich glaube, es ist keine Überraschung, dass es Hagar so viel einfacher fällt, die Frage nach der Vergangenheit zu beantworten und dass sie keine Antwort hat auf die Frage nach ihrer Zukunft. Denn ich glaube, das geht uns heute ja genauso. Wenn wir mitten in einer Krise stecken, dann haben wir keinen Plan, wo ein Ausweg ist, wie wir die Sache meistern, wie wir da wieder rauskommen. Wir sehen keinen Ausweg aus einer verzwickten Lage. Dafür sitzt uns die Vergangenheit, das, was passiert ist, überdeutlich im Nacken und nimmt unser Denken und unser Fühlen gänzlich in Beschlag. Dort in dieser Wüste, wo sie sich indirekt durch ihr Schweigen zur zweiten Frage eingesteht, dass sie keinen Ausweg aus ihrem Schlamassel kennt, dort erfährt Hagar, dass Gott einen Plan für ihr Leben hat. Und der Engel schildert ihr folgenden Zwei-Punkte-Plan von Gott. Im ersten Schritt bekommt Hagar einen Auftrag, der wohl ziemlich unangenehm gewesen sein muss. Und er lautet, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich unter. Dreh um, geh zurück in die Situation, aus der du geflohen bist. Und der zweite Punkt, der ihr der Engel sagt, ist, du wirst zahlreiche Nachkommen haben. Dein Sohn soll Ismael heißen. Das heißt, oder das bedeutet, Gott hat gehört. Gott hat dich gehört, als du in deiner Not geklagt hast. Gott hat dich gehört, als niemand sonst dich gehört hat. Er war da. Wisst ihr, was mich überrascht? Für Hagar sind diese zwei Dinge genug. Sie beschließt, den Worten des Engels zu vertrauen und sie geht zurück zu ihrer Herrin, zurück zu der unerträglichen Situation, aus der sie geflohen ist. Obwohl sich an Hagars Situation 0, gar nichts geändert hat, hat sich doch irgendetwas verändert. Und ich glaube, dass diese Veränderung in Hagar selbst stattgefunden hat. Die Begegnung mit Gott in der Wüste, in ihrer Wüste, berührt einen wunden Punkt in ihrem Herzen, der ein Stück weit heil wird. Das, was Hagar an dieser Begegnung mit Gott positiv erlebt, fasst sie kurz darauf in einem persönlichen Glaubensbekenntnis zusammen. Und dieses Bekenntnis lautet: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Mehr hat es nicht gebraucht. Und sie ist bereit, in ihrem Leben weiterzugehen. Und ich sage an dieser Stelle bewusst weitergehen und nicht zurückgehen, denn ich glaube nicht, dass es ein Schritt zurück war für Hagar. Sie geht nach vorne. Für sie geht es weiter. Das Wissen und die Erfahrung, dass Gott sie sieht und bei ihr ist, macht Hagar frei. Frei dazu, ihre Wüste hinter sich zu lassen. Ich möchte ganz offen mit euch sein. Dieses persönliche Glaubensbekenntnis habe ich mir von der Hagar geklaut. Ich habe es zu meinem eigenen Bekenntnis werden lassen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieses Bekenntnis, es trägt mich. Es trägt mich, wenn ich mich in meiner persönlichen inneren Wüste befinde. Es trägt mich, wenn ich überfordert bin. Wenn ich am Ende meiner Kraft bin. Wenn ich Sorge habe, als Vater und als Ehemann zu versagen. Wenn ich Angst habe, dass ich als Freund, als Christ oder als Mensch scheitere. Als ich nicht ganz freiwillig nochmal ein zweites Mal 4 Jahre Theologie studiert habe, auch da trägt so ein Spruch, ein Satz, eine Wahrheit. Ja, sogar dann, wenn ich mit leicht zittrigen Knien vor Menschen stehe und reden darf, soll, muss, dann halte ich mich an diesem Bekenntnis fest und es trägt mich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auf eine Art und Weise, die ich nicht in Worten fassen kann, begreife ich dann, dass ich nicht allein bin. Gott passt auf mich auf. Er ist bei mir. Ich bin nicht allein. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und ich bin überzeugt, Gott ist auch ein Gott, der dich sieht. Kennt jemand von euch den Spruch "Big Brother is watching you"? Ja? Der große Bruder sieht dich. Aus meiner Jugendzeit kann ich mich erinnern, da gab es auch so eine spezielle Handgeste dazu, die ausdrückt, ich habe dich im Blick. Ich habe erst kürzlich wiederentdeckt, dass diese Formulierung, Big Brother is watching you, aus einem Buch von George Orwell stammt. Dieses Buch heißt 1984 und es beschreibt, wie in einem diktatorischen Staat alles und jeder überwacht wird. Big Brother is watching you. Mikrofone hören und Kameras beobachten. Nichts bleibt unbemerkt. Alles wird gesehen. Big Brother is watching you bedeutet, da wird gesucht nach Menschen, die sich nicht so verhalten, wie sich's der große Bruder wünscht. Er sucht nach Menschen, die sich von ihm abwenden, die ein falsches Verhalten zeigen, um sie zu bekämpfen. Gesehen zu werden bedeutet in einem solchen Fall Gefahr. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich mit Gott? Wie ist es denn, wenn nicht der Big Brother zusieht, sondern der Big Father, unser Gott und Vater im Himmel? Was ist mit dem, wenn der uns sieht? Ist es eine Gefahr für uns? Immerhin sieht er ja nicht nur das Gute und das Schöne in meinem Leben, sondern auch die Schattenseiten. Er sieht nicht nur Hagars Not, er sieht auch Sarahs Not. Er sieht, wo sie sich gegenseitig Not zugefügt haben. Gott sieht all das auch in meinem Leben, wo es Verkehrtes gibt. Und damit auch das, was wir üblicherweise mit dem Wort Sünde versuchen auszudrücken? Ist es eine Gefahr für mich, wenn Gott mich sieht, so wie ich bin? Paulus hat es einmal als eine Quintessenz des christlichen Glaubens so versucht auszudrücken. Im 1. Timotheusbrief, da heißt es, oder schreibt er, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Und ich möchte da hinzufügen, Jesus ist gekommen, um Sünder, ganz gewöhnliche Menschen, so wie die und mich, zu sehen und zu retten. Die Phrase Big Brother is watching you aus diesem Buch von Orwell soll Menschen einschüchtern, soll sie in ihrer Freiheit beschneiden und gefügig machen. Wenn ich aber an meinen Big Father im Himmel denke, an unseren himmlischen Vater und sehe, wie Jesus mit Menschen umgeht, wie er ihnen begegnet, dann erkenne ich, dass genau das Gegenteil davon der Fall ist. Es macht mich frei. Es macht mich frei zu wissen, dass er da ist und mich sieht, dass er einen Plan für mein Leben hat und mir Auswege aus meinen Wüsten zeigt, wo ich selbst keinen Ausweg sehe. Er führt mich aus den Wüsten, in die mich das Leben hineingeworfen hat, und ja, selbst sogar aus den Wüsten heraus, in die ich mich durch meine eigene Sünde hineinmanövriert habe. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Gott ist ein Gott, der mich liebt, der mich rettet, weil Jesus sich für uns Menschen ganz hingegeben hat. Das ist die frohe Botschaft, die mich trägt, und ich hoffe, dass sie euch auch trägt. Ich möchte an dieser Stelle aufhören zu reden und stattdessen singen. Denn ich habe euch ein Lied mitgebracht, das meiner Meinung nach wunderbar ausdrückt, wie Gott dich und mich sieht und wie er zu uns steht.